Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Kloppi, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfballduell zu Truschki, der kann ihn mal überhaupt schießen und Tor!
Ich habe langsam alle Superlative verbraucht für das, was auf den Rängen bei Chemie in diesem Kalenderjahr so alles los war. Flutlichteinweihung gegen Erfurt, Saisoneröffnung gegen Innsbruck, Auswärtsfahrt nach Zwickau. Da denkt man, besser wird es nicht mehr. Da kommt die Eintracht aus Frankfurt. Und in Leutsch wird ein Fest gefeiert, wie ich es selten erlebt habe. Wir blicken zurück auf die Partie gegen die SGE. Moin, Bastian.
Hallo.
Hey, Nils.
Guten Abend.
Und mein Name ist Jonas. Doch bevor wir das machen, haben wir einen Gast, mit dem wir auf unseren kommenden Gegner vorausschauen wollen, den FC aus Eilenburg. Hallo, Toni Majeczak.
Hallo, ich grüße euch.
Zum Einstieg, also ich meine, unsere Hörerinnenschaft ist ja natürlich sehr, sehr bewandert in der Regionalliga und darüber hinaus, aber vielleicht kannst du dich trotzdem mal kurz vorstellen, denn aktuell spielst du ja nicht mehr in der Liga, beziehungsweise gar nicht mehr Fußball.
Genau, so ist es. Ja, mein Name ist Toni Majeczak, ich komme aus einer fußballverrückten Familie. Spiele eigentlich, seitdem ich denken kann, Fußball. Habe in der Jugend in Purna, dann bei den Blau-Gelben aus Leipzig gespielt und bin dann über RB im Männerbereich, Markranstädt und dann meine letzte Station und wahrscheinlich auch längste Station war dann seit 2016 der FC Eilenburg bis zum Aufstieg letztes Jahr. Und ja, jetzt andere Verpflichtungen. Ich habe gerade schon im Vorspann ein bisschen erzählt, mein Kleiner sollte eigentlich gerade schlafen, macht das nicht. Dementsprechend hält er mich gerade auf Trab.
Ja, und dazu machst du noch deinen Abschluss, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, also beziehungsweise dein Diplom irgendwie, also was hat,
ich weiß nicht. Also ich bin im ersten Moment Zahnarzt und habe tatsächlich vor einem Monat meinen Fachzahnarzt zum Oralchirurgen bestanden, also ist jetzt auch durch. Arbeite da in einer mundkiefer-gesichtschirurgischen Praxis im Zentrum von Leipzig und bin da auch sehr happy, aber habe auch viel zu tun.
Ja, kann man einfach sagen, Glückwunsch. Wir wollen jetzt nicht so viel über Zähne reden, ansonsten kommen gleich Witze Richtung Blau-Gelb. Nein, wird heute vielleicht ein bisschen spitz in beide Richtungen gehen, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt. Aber es kommt zurück zum FC Eilenburg. Wie nah bist du denn eigentlich noch an der Mannschaft, nachdem du jetzt ja nach 7 Jahren im Sommer aufgehört hast?
Also ich würde tatsächlich sagen, sehr nah. Ich habe gesagt, ich zahle noch mit in die Mannschaftskasse ein, damit ich bei den Mannschaftsabend noch dabei sein darf. Ansonsten versuche ich, die Spiele so weit wie es geht mitzunehmen. Habe mit den Jungs, haben wirklich viele enge Freunde, habe auch zuletzt Geburtstag gefeiert, aber die halbe Mannschaft da. Habe noch mit vielen zu tun und ja, bin da, würde ich schon sagen, noch relativ nah dran. Bin noch in der Gruppe, also ich kenne auch die Taktik, die kann ich heute auch nicht 1:1 preisgeben.
Natürlich schade, denn ich hätte es ansonsten auch sicherlich weitergeleitet an entsprechende Stellen. Aber
Vielleicht sage ich dann doch was.
Ja, bevor wir ein bisschen auf die aktuelle Situation kommen, müssen wir gerade, also das hast du im Vorgespräch schon irgendwie ein bisschen angeteasert gehabt. Und zwar gab es ja vor 2 Jahren, als du auch schon da warst, eine Zäsur, glaube ich, so für Eilenburg. Erzähl mal kurz, wie war das denn, als der FC Eilenburg als Fünftletzter aufgrund des Nichtaufstiegs vom BFC noch abgestiegen ist?
Naja, war schon eine kuriose Situation. Allgemein die ganze Saison war kurios. Wir sind natürlich, muss man ehrlicherweise sagen, relativ glücklich aufgestiegen. Nach 9 Spieltagen waren wir Erster und waren da eigentlich Punkt und fast sogar torgleich oder nur ein Torunterschied zum VfL Halle. Da sind wir relativ glücklich in dem Corona-Jahr aufgestiegen, aber es war dann halt so. Und dann begann eigentlich für Eilenburg eine krasse, verrückte Reise in der Regionalliga. Die Verantwortlichen im Hintergrund, für die war das eine große Aufgabe, das zu stemmen, und das haben sie in meinen Augen sehr, 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 sehr gut gemacht. Also ich weiß nicht, ob das mit den Mitteln sonst noch jemand so hinbekommen hätte. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, und dann haben wir die ersten 13 Spiele kein Spiel gewonnen. Waren letzter, oder zumindest weit hinten mit, relativ abgeschlagen. Haben nur so ein paar Unentschieden gehabt. Eins davon gegen Chemie zu Hause. Und ja, dann nach 13 Spielen hatten wir dann unseren ersten Sieg zu Hause gegen Halberstadt. Und von da an war da so ein Spirit in der Mannschaft, dass wir gesagt haben, ja, was soll's, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Wir hatten immer einen guten Plan. Wir hatten mit Nico Knaubel natürlich auch einen sehr, sehr guten Trainer und waren schon immer, wie die letzten Jahre immer, in Ellenbogen eingeschworener Haufen und haben es dann halt geschafft, ja, Punkte zu holen. Ich glaube, irgendwas um die 35 Punkte haben. Ja, Babelsberg zu Hause geschlagen, Altklinik geschlagen, ein paar Locken Punkt geholt, haben in Cottbus das Hinspiel 9-0 verloren und haben das Rückspiel 1-1 gespielt. Und haben es dann tatsächlich geschafft, so das Maximum, was zu erreichen war, nach einem echt großen Kampf, vier Mannschaften hinter uns zu lassen. Hab gerade schon erzählt, dass wir dann auch, nachdem wir das geschafft haben, auch mit einem Torunterschied nur, ich habe nur gesagt, das war das Zehnte, was wir gegen Cottbus nicht gekriegt haben, haben wir es geschafft, den fünftletzten oder 16. Platz, zu retten, sind auch nach Mallorca gefahren, haben das auch gefeiert. Ja, um dann, glaube ich, zwei, jetzt ist vor so 2,5 oder Wochen später festzustellen, dass der BFC die Relegation verloren hat und wir dann doch abgestiegen sind. Was natürlich alles in allem sehr, sehr bitter war. Also auch die Konstellation, wie sie war. Ich denke, da wurde in den Führungsgremien dabei im NOV, ja, da waren viele unglückliche Entscheidungen dabei, aber das ist ja jetzt zum Glück Schnee von gestern und wir sind wieder da, wo wir hingehören in meinen Augen.
Und mit so ein bisschen Rückblick kannst du auch sagen, ich meine, gut, du hast es gerade selber angesprochen, ich hatte schon wieder vergessen, dass ja diese Aufstiegssaison auch, naja, durchaus glücklich war. Und ich glaube, in Halle hat man da auch nicht so ganz glücklich drauf geschaut und vielleicht dann auch mit so einem Haha dann doch wieder, Eilenburg kommt wieder runter. Kannst du das so einordnen und sagen, okay, wir sind glücklich aufgestiegen und unglücklich wieder ab, oder ist es immer noch so nicht zu vergleichen?
Naja, das muss man schon getrennt betrachten. Letztlich war es halt so, dass wir nach 9 Spieltagen Erster waren. Die Satzung sagt halt, der Erste steigt auf. Klar, glücklich und ich kann auch von Halle den Unmut verstehen, aber irgendeine Entscheidung muss dahingehend ja getroffen werden. Allerdings war es beim Abstieg ja so, dass dann irgendwann, ich weiß gar nicht, wann die Entscheidung so richtig getroffen war, in einem Jahr, das wahrscheinlich durch Corona so geprägt wurde wie kein anderes. Also auch mit Ungleichheiten zwischen den Spielen. Da wurden manchmal Spieler gesperrt, die nicht geimpft waren. Oder wir haben ja ohne Zuschauer gegen Chemie gespielt und deutlich später wirklich ein Jahr, was einfach ein paar Ungleichheiten mit sich gebracht hat. Und dazu sagen, man reduziert die Liga um 2 Plätze mit dem Wissen, dass man dann voraussichtlich 5 Absteiger hat, weil das ja auch mit Viktoria Berlin, glaube ich, relativ nicht klar, aber war wahrscheinlich, dass die absteigen. Ja, finde ich, war eine schwierige Entscheidung, muss man ehrlicherweise sagen. Hätte man das ein Jahr später gemacht, wäre es.
Wir hören dich nicht mehr.
Hört er mich jetzt?
Ja.
So war es dann so, dass man in den letzten 2 Regionalliga-Jahren, glaube ich, 2 Saisons gespielt hat, auch was weiß ich, wie viele Spiele da hatte und insgesamt keinen Aufsteiger hatte und 8 Absteiger. Und das ist sicher nicht Sinn im Fußball.
Ja, Corona, wollte ich gerade sagen, kann man ja jetzt drauf scheißen, aber ist jetzt nicht ganz so, wie man mir gerade anhört. Aber lass uns dann doch mal ein bisschen weitergehen. Von mir aus, außer jetzt vielleicht Bastian und Nils haben noch was zu den Saisons zu fragen, bisschen weiter zurückliegt. Ansonsten würde ich auf den Umbruch im letzten, also im Jahr 22, weiter sprechen kommen. Du hast Nico Knobel gerade schon angesprochen. Der war auch 7 oder 8 Jahre, glaube ich, Trainer in Eilenburg. Ist dann gegangen und dann kam mit Sascha Prüfer ein Junge, weiß nicht, ob Nils ihn vorher kannte, der sonst jeden kennt, aber ich glaube, Sascha Prüfer kannte er auch nicht. Jetzt glaube ich 36, also muss er da 35 gewesen sein oder noch jünger. Ja, der unglückliche Abstieg, neuer junger Trainer. Hättest du gedacht, dass hier direkt wieder hochgeht, zumal die Oberliga mit VfB Krichow ambitioniert hat, Verein oder auch mit Auerbach, die ja wahrscheinlich auch direkt wieder hochgehen wollten, dass es reichen könnte, oder war das euer Ziel ausgegebenes, jetzt mit voller Wucht zurückschlagen, und hättest du daran geglaubt vor der Saison?
Naja, vor der Saison, also zuallererst mal war das natürlich für uns schon auch ein Schock, ist jetzt übertrieben, weil wir es dann relativ zeitig wussten, aber das Knobi gesagt hat, er macht nicht mehr weiter. Ich glaube, war 6 Jahre mein Trainer, wir sind dann dementsprechend 3-mal aufgestiegen und dann doch nochmal abgestiegen. Ja, das war schon ein Einschnitt und es war immer die Frage, ja, wie soll das Amt nochmal so jemand ausführen, dass die Möglichkeit haben auch die älteren Spieler, also Adam oder Sawi oder auch Andy. Wir wussten da nicht so richtig, wie das klappen kann. Und da waren auch tatsächlich schon die Überlegungen da zu sagen, gerade bei Adam und mir, dass wir sagen, na gut, dann lassen wir es. Aber irgendwie hat es sich nicht so gut angefühlt, nach dem Abstieg zu gehen. Sodass wir dann auch mit Neben Nico Knaub ist ja noch der Präsident, Steffen Tenzer, auch eine ganz prägende Figur im Verein, da vom Präsidentenamt zurückgetreten. Und da war schon ein Umbruch. Und wie das aber die Verantwortlichen gemacht haben mit dann Sascha und auch dem neuen Präsidenten Uwe Stark und auch Stefan Hofmann, der als Teammanager da einen großen Anteil mit hatte, wie sie da Sascha aus dem Hut gezaubert haben. Das war schon sehr gut. Und nach den ersten Gesprächen mit ihm hat man schon gemerkt, oh Gott, das passt ja wirklich gut. Und du musst ja, wenn man ehrlich ist, wenn man Trainer ist auf dem Niveau, da muss man schon völlig fußballverrückt sein. Also das ist ja ich würde mal sagen, da bekommt man wenig, vor allem finanzieller Natur, und muss so viel investieren und zurückstecken, und gerade in dem Beruf, das ist schon echt, da muss man absolut positiv verrückt sein. Und das war Sascha und Ronny als Co-Trainer, der da auch eine wichtige Rolle gespielt hat, Ronny Meißner. Naja, und dann hat es Hoffi geschafft, größtenteils den Kader zusammenzuhalten. Und als ich beim ersten Training war, da war mir relativ schnell klar, dass wir oben mitspielen werden und eigentlich das mit der Qualität des Kaders auch das Ziel sein muss, aufzusteigen. Und das
Ja,
hat
da
dann
muss ich
geklappt.
gleich mal einhaken, weil du hast es gerade wie selbstverständlich von der Zeit vor über einem Jahr von Rücktritt gesprochen, also zumindest mit diesen Rücktrittsgedanken. Da warst du wie alt? 28? Jetzt bist du 29? Oder vielleicht
Ja,
warst du auch
genau.
schon,
Also
ja?
ja, zur Saison bin 27, ja, genau.
Ja, also ist ja jetzt kein klassisches Alter, um die berühmten Schuhe an den Nagel zu hängen. Ist das, also ich hätte dich sowieso gefragt, weil du hast ja jetzt dann ein Jahr später nach dem Aufstieg aufgehört. Was sind da überhaupt die Hintergründe und warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach dem Abstieg in Erwägung zu ziehen, zu gehen?
Naja, ganz einfach, bin auch schon eine Weile mit meiner Freundin zusammen und die kennt mich quasi nur als Fußballer. Ich habe mein Leben lang, das ist alles dem Fußball untergeordnet. Alles ist jetzt übertrieben, aber vieles. Und neben Studium und so in der Anfangszeit war es schon noch nice to have. Erstens nebenbei was zu verdienen und zweitens immer mit seinen Jungs draußen zu sein, mit dem was zu machen und halt auch Fußball zu spielen. Aber jetzt ist einfach der Lebenswandel so, dass ja, wir ein Kind bekommen haben, ich beruflich dann schon eingespannter war und das konnte ich immer größtenteils noch mit abdecken, aber was halt hinten runtergefallen ist, ist Familie und Freunde und das ist irgendwann, also für mich persönlich auf Dauer war das dann irgendwann schwierig, dann immer zu sagen, ich kann nicht und wir können das nicht und wir können nicht in Urlaub und so, dass ich da auch vor allem meiner Freundin und Familie da auch mal was zurückgeben wollte und das ist jetzt an der Zeit und wenn ich Sonntag im Stadion wahrscheinlich bin, dann wird es mir wieder fehlen, aber ansonsten bin ich relativ happy, so wie es gerade läuft.
Okay,
Also
dann
auf
schnappt
jeden Fall
schon noch
noch.
mal das Fußballherz ab und an, wenn du die Schuhe im Schrank siehst.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Also Adam, der ist ja mit mir, Adam Fiedler, der hat ja mit mir aufgehört, der schreibt mir auch, wollen wir jetzt noch was machen? Oder wie der schreibt mir gefühlt jeden Tag, deswegen. Aber wie gesagt, es passt. Also mir geht es gerade ziemlich gut. Ich kann auch mal bei meinem Bruder zu einem Spiel fahren oder eben zu Eilenburg oder solche Sachen, die halt sonst eigentlich nie gingen. Das passt gerade, aber ich glaube, ich werde schon auch nochmal Fußball spielen. Sicher nicht auf dem Niveau, aber es wird irgendwann nochmal dazu kommen, dass ich die Fußballschuhe geputzt habe und dann auch spielen werde nochmal. Genau.
Was haben wir jetzt gerade angesetzt?
Ja, nee, also das ging eigentlich, also ich würde nur noch sagen, Glückwunsch zum Nachwuchs und ich kann natürlich diese Entscheidung jetzt auch wenn ich jetzt so kritisch nachgefragt habe, kann ich natürlich nachvollziehen und das ist natürlich auch eine Erklärung und klar, ja.
Genau.
Und gerade, also du hast schon erwähnt, dass du aus einer fußballverrückten Familie kommst und dein Bruder gerade angesprochen, vielleicht nochmal zur Info für alle, der spielt in der dritten Liga für Erzgebirge Aue, heißt Erik. Dein Vater Dirk hat auch Fußball gespielt, sogar mal für den richtigen Leipziger Verein eine Zeit lang. Und wie ist denn das bei dem Teil der Familie aufgenommen worden, dass du so früh gesagt hast, jetzt reicht's? Oder gab es einen bedingungslosen Rückhalt?
Naja, also tatsächlich, meine ganze Family war auch immer mit in Einburg und das war auch, also Omas, Opas, gerade mein Opa, der hat mich auch früher immer überall hingefahren. Absolut fußballverrückt. Ich denke, dem fehlt da schon was, wie es auch mir fehlt, aber auch die konnten die Entscheidung nachvollziehen und die freuen sich dann halt, wenn ich beim 80. Geburtstag eben nicht in Grigio bin, sondern mal einen Grappa mit beim Italiener trinken kann.
Okay, das ist natürlich ein Argument. Wobei, jetzt müsstest du ja nicht mehr nach Krieschau. Aber gut, egal, was soll das sein?
Muss ich hinausziehen.
Aber du hast ja auch da also mit dazu beigetragen, dass ihr jetzt nicht mehr nach Krieschau müsst, zumindest ein Jahr lang nicht. Und
das ist nicht so schlimm, wie das jetzt hier kommt. Das nochmal by the way.
Nein, alles gut. Aber du hast als Innenverteidiger in der Aufstiegssaison 8 Tore geschossen. Ganz schön viel. Wie hast du die geschossen?
Naja, meistens
Kopf, Standard. Oder?
Ecken, ja, Standard, okay. Freistöße, genau. Das konnte ich schon immer ganz gut. Irgendwie stand ich oft da, wo der Ball hinkam. Genau. Ich sage ja immer, man muss sich auch mal frei stehen. Wenn die anderen immer irgendwelche Laufwege einstudieren, habe ich immer gesagt, ich bin einfach dort, wo der Ball hinkommt.
Ist das eine Taktik von Sascha Prüfer?
Nee, das kann ich auch noch schön unter Knaubi. Ich denke, das ging irgendwie immer.
Und ich wollte mich gerade den Bogen zurückschlagen zum Trainer, über den wir mal vor ein paar Fragen gequatscht hatten. Also du hast es gerade schon erwähnt, so, ne, das erste Gespräch mit ihm, hat sie dann sofort das Gefühl, okay, läuft. Du hast ihn als positiv Fußballverrückten beschrieben. Aber ansonsten, also er kommt für mich irgendwie so in den Interviews sehr gesetzt immer vor, auch wenn die Spiele mal nicht so laufen. Ist das mein Eindruck, trübt er oder ist das wirklich so?
Nee, der brennt. An allen Ecken und Enden brennt er immer. Er macht das in den Interviews schon gut, aber ich, wenn man ihn kennt, dann weiß man, dass es in ihm bei Siegen positiv brodelt und auch bei Niederlagen, dass er da, naja, angezündet ist. So sagt man es, glaube ich. Also der ist mit allem, was er hat, dabei.
Das, glaube ich, mich so am meisten fasziniert, also jetzt nach dem Aufstieg von Eilenburg, also das Zitat, was hier in dieser Runde öfter mal gefallen ist, bevor du hier warst, war, ja, Eilenburg versucht jetzt mit einer Oberligatruppe die Regionalliga zu halten. Was wir jetzt mittlerweile sehen können nach 10 Spieltagen ist, ja, es wird nicht Oberliga-Fußball gespielt und nicht hinten reingestellt, sondern Eilenburg spielt einen mutigen Ball nach vorne, finde ich, mit ja doch überraschenden, engen Spielen. Also man hat knapp am Südfriedhof verloren, viele Spiele lange eng gehalten, auch zum Beispiel gegen Cottbus war es ja am Ende, las es sich deutlicher, als es lange Zeit war. Was macht ihn so aus? Also sein Spielstil vielleicht ein bisschen beschreiben, ohne jetzt genau ins Taktikdetail zu gehen?
Ja. Also wer gesagt hat, dass Eilenburg versucht mit der Oberliga-Mannschaft die Regionalliga zu halten, der kann den Kader nicht, weil das ist ein echt guter Kader und auch nicht zu vergleichen mit dem Kader, den wir hatten vor 2 Jahren. Da ist schon nochmal deutliche Qualität dazugekommen und vor allem in der Breite ist es echt gut. Also Adam und ich, wir sind noch in der Gruppe und die haben jetzt im Pokaljahr gespielt und da sind gefühlt 10 Leute ausgefallen. Und haben geschrieben, toi, 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 Jungs, und ihr schafft das und wir machen das. Da haben Adam und ich schon gesagt, wenn das bei uns so gewesen wäre, da wären wir zur 11. angereist ohne Wechsel, wenn so viele gefehlt hätten. Also da ist vor allem in der Breite schon ordentlich Qualität da. Und was Sascha angeht, naja, wie gesagt, es war schwierig nach Knaubi. Das war bei Knaubi natürlich inhaltlich und vor allem auch menschlich schon sehr, sehr gut. Aber Sascha hat es dann geschafft, echt nochmal auch neuen, vor allem inhaltlich neuen Input da reinzubringen, was für mich sehr überraschend war. Aber das ist schon inhaltlich, wie man das immer so schön sagt, auf sehr, sehr hohem Niveau, gemeinsam mit Ronny Meißner. Da ist schon echt was dahinter. Also das hat uns alle überrascht und auch taktisch, glaube ich, sind wir da echt gut eingestellt. Und es ist halt nicht so, dass wir irgendwie, das war Eilenburg eigentlich noch nie, wenn man ehrlich ist, dass die Dinger nach vorne gehauen haben und tief verteidigt haben und vorne hilft der liebe Gott. Ich denke, wir haben schon immer versucht, Fußball zu spielen und wir haben auch eigentlich nur solche Spielertypen, die Fußball spielen wollen und das klappt aktuell ganz gut, finde ich, ja.
Ich oute mich mal hier als derjenige, der gesagt hat, dass Eilenburg mit einer Oberliga-Truppe versucht, die Klasse zu halten. Das stimmt, ich kenne den Kader nicht, beziehungsweise ich kannte den Kader nicht und habe das natürlich versucht, vom Papier aus zu beurteilen. Und da habe ich vor allem halt gesehen, okay, mit Toni Majacab und Adam Fiedler gehen 2 im Sommer, die ich noch kannte, die dann ganz offensichtlich auch Stützen der Mannschaft waren, die auch schon etwas älter waren, gemessen an dem, was danach kam. Da kamen ganz viele unbekannte Neuzugänge, viele junge Leute, die vor allem wenig oder keine Regionalliga-Erfahrung hatten. Deshalb überrascht mich das jetzt schon, dass du das jetzt so wie selbstverständlich erklärst, dass das eine sehr gute Mannschaft ist, die, wo man jetzt erstmal gar keinen Zweifel haben könnte, dass die Liga hält.
Genau, also ja, doch, ich würde es nochmal so unterschreiben. Natürlich ist schon allem klar, dass es um Nichtabstieg geht. Also das ist ja klar, aber das liegt doch vor allem daran, dass die Liga halt wirklich auch nochmal, auch im Vergleich zu vor 2 Jahren und auch zu letzten Jahr nochmal einen Ticken besser geworden ist, gerade mit dem direkten Aufstiegsplatz da jetzt. Da muss man sich schon erstmal gucken, wer soll da eigentlich hinter einem sein. Aber du hast ein gutes Gerüst mit Andi, mit Schlichter, mit Tim vorne. Und du hast junge Spieler, ja, aber gute junge Spieler. Ich denke dann Noah Baumann, Anton Rücker. Die haben schon auch ein bisschen was gesehen und die können vor allem kicken. Und das habe ich mir dann ja im Training immer angucken können und musste da auch im Eck ab und an mal hinterherrennen. Das passt schon gut. Klar sind mit Adam und mir jetzt ein paar weggefallen, aber auch da fand ich gute junge Leute dazugeholt, die eigentlich auch Regionalliga-Erfahrung haben. Wenn ich das jetzt auf meiner Position sehe, Innenverteidigung, haben sie auch zwei Spieler, die schon regional gespielt haben, geholt. Das passt schon sehr gut. Klar sieht man dann vielleicht in solchen Spielen wie gegen Luckenwalde oder gegen Luckenwalde und gegen noch jemanden hatten sie kurz vor Schluss einen Ausgleich gegen Hansa 2, dass dann irgendwie kurz vor Schluss dann doch nochmal der Ausgleich fällt oder so. Aber daran würde ich es nie messen. Ich würde es immer an den spielerischen Möglichkeiten und am gesamten Paket messen. Und da finde ich das schon ziemlich gut. Ob das dann letztlich reicht, denke ich. Aber im Fußball weiß man das eben immer vorher nie.
Über einen Spieler, den hast du gerade einfach nur Andi genannt, denke ich, dass du ihn meintest, über den spreche ich hier Woche für Woche und habe ihn vor 3 Wochen schon unter lautem Gelächter zu einem der besten Torhüter der Liga gemacht. Und das Ding ist, es geht ja auch gerade so, das kriegen ja sogar die Medien mit. Ich meine, seine Paraden gegen Cottbus haben es quasi sagen, als Memes ins Internet geschafft. Und wie hast du das wahrgenommen, dass also wie er jetzt in der Liga da angekommen ist und hast du das erwartet, dass der da so krass performt?
Ja, schon.
Geschlossene Fragen stellen ist immer doof, ne?
Genau. Nee, also ich denke auch, dass die meisten ihn noch aus der ersten Regionalliga-Saison kannten. Da hat er, denke ich, auch schon sehr gute Leistung gebracht. Und ja, ist Kapitän, hält Bälle, die einige in der Liga nicht halten, in meinen Augen, ist groß, ist vor allem 1 gegen 1 und auf der Linie echt top. Genau, das passt schon sehr, sehr gut und die Beschreibung einer der besten Hüter der Liga würde ich auch so unterschreiben.
Jonas und ich, wir haben so einen kleinen Beef am Laufen, weil Jonas hebt ihn halt so in den Himmel und ich sag mir so, ja, okay, ist ein guter Torhüter, muss man jetzt mal gucken. Also er hat gerade einen Lauf, ja. Und du hast es ja selber angesprochen. Ihr wart ja vor 2 Jahren beziehungsweise 3 Jahren auch in der Liga. Da ist er mir in der Tat auch schon als ein wirklich guter Torhüter für Regionalliga aufgefallen, vor allem ohne Aussätze. Aber wie erklärst du denn jetzt vielleicht doch nochmal diesen halben Schritt nach vorne, den er gemacht hat? Oder ist das ausschließlich mit einer guten Formkurve zu erklären?
Nee, aber das nicht. Aber ich glaube auch, Andi, naja, hatte da vorher auch, bevor er zu Einburg gekommen ist, hat er auch schon Regionalliga gespielt, in Meusewitz und Halberstadt, aber hatte da auch immer schwierige Zeiten, wie es ist. Als Torhüter, du brauchst dann auch mal ein bisschen Vertrauen und brauchst auch mal 2, 3 Saisons einfach, die du am Stück hältst. Und bei Torhütern ist das ja auch wie mit dem Wein, die werden meistens mit dem Alter eher besser. Und das Andi sein da Potenzial, also das der, wie gesagt, im 1 gegen 1 auf der Linie, würde ich mal sagen, da gibt es wenige, die besser sind in der Liga. Andi hat auch seine Schwächen, wie das jeder Spieler wahrscheinlich hat, aber aktuell kommen die nicht so zum Tragen und seine Stärken, die setzt er gut ein.
Ich habe jetzt 2 Fragen noch auf meinem Zettelchen übrig, die ich jetzt nicht irgendwie schlau überleiten kann. Wobei
Ist
doch
okay.
vielleicht eine, vielleicht, Andi, du hast es gemeint, ne, es war 7 Jahre in Eilenburg. Hast du über den Kader gesprochen, über die Entwicklung, die der Verein genommen hat und auch gerade nach dem Rückschlag mit dem Abstieg. Und jetzt hat man einen breiteren Kader als noch vor 2 Jahren. Das ganze Umfeld, wie gut sind denn die Trainingsbedingungen und wie entwickelt sich das alles drumherum noch?
Naja, wenn ich die Trainingsbedingungen mal mit im Leutscher Unterholt, so wie sagt man, vergleiche, oder auch mit Lok, dann ist das schon ziemlich gut, eher besser. Das ist schon echt, wir haben ja da so ein Sparkassen-Fußballzentrum, das ist schon echt hohes Niveau. Und wenn Chemie 3, 4, 5 Flutlichtspiele gemacht hat, da wurde in Einburg in allen Bereichen das Flutlicht zweimal getauscht in der Zeit. Das ist hier überspitzt gesagt, aber das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und auch, das ist vor allem auch nachhaltig, gerade mit dem Nachwuchs. Ist natürlich gerade auf dem Land immer schwierig, aber auch da würde ich Einwurf fast noch vor Chemie sehen im Nachwuchs. Das ist schon sehr, sehr gut. Also da wurde schon echt gute Arbeit, gerade so mit Steffen Tänzer und auch wie gesagt im Nachwuchs sind es ja auch größtenteils ehrenamtlich oder alle ehrenamtlich unterwegs. Da hat der Verein halt sein Fundament geschaffen. Und das spiegelt sich jetzt halt in dem Erfolg der ersten. Das ist nicht einfach, das zu halten. Das wird auch in den nächsten Jahren nicht so einfach. Aber das war schon sehr viel gute, strukturierte Arbeit, die da im Hintergrund gemacht wurde. Und ja, das spiegelt sich jetzt wieder.
Wie ist denn generell der Rückhalt oder das Standing in der Stadt? Ist es wirklich das gallische Dorf, was so oft beschworen wird, oder wie siehst du das?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich komme, wie gesagt, ursprünglich so ein bisschen aus Brunner und die haben ja sicher, wenn man das an der Einwohnerzahl sieht, ähnliche Möglichkeiten, auch eigentlich ein ähnliches Stadion. Und wenn man ganz ehrlich ist, da geht, was Fußball angeht, relativ wenig. Und in Einburg ist das ein gutes Zusammenspiel. Da ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Das kriegt man natürlich als Spieler jetzt nicht immer so richtig mit, aber da wird schon füreinander eingestanden und man kennt sich auch wenn wir jetzt ursprünglich eigentlich eher aus Leipzig kommen. Man kennt sich, man trifft sich, man quatscht danach, man trinkt auch mal ein Bier zusammen. Und es gab einfach Leute und auch Sponsoren vor allem, die da irgendwie zusammengehalten haben, was Gutes machen wollten und das spiegelt sich wieder. Und es war halt auch Know-how da und das ist entscheidend. Daher der Erfolg und das ist jetzt, also das ist schon das Maximale, was zu erreichen ist in meinen Augen in Einburg.
Du hast gerade den guten Nachwuchs angesprochen, was aber auch natürlich ein bisschen beachtlich ist, wenn man so über den Kader drüber scrollt und mal auf die einzelnen Spieler und deren Vita, zum Beispiel auch deine oder die von einem ja, Tim Bunge oder Adam Fiedler, die kommen ja nicht alle aus dem Eilenburg-Nachwuchs, sondern aus verschiedenen Leipziger Vereinen. Und du hast jetzt hier schon ein paar Spitzen ausgeteilt, ich auch. Gibt es sowas auch in der Kabine?
Spitzen.
Also
Also ich
so,
muss sagen,
die auf die Fußballvita der
gerade wenn man
einzelnen.
den Nachwuchs auch betrachtet, muss man sagen, dass da ein paar Spieler aus dem Kader, aus dem Eilenburger Nachwuchs kommen. Ich wüsste da nicht, ob einer bei Chemie dabei ist. Glaube ich auch nicht. Ist ein lange, kurzer Sinn. Tim Bung und ich, wir sind sehr gut befreundet. Und es ist ein Dauerbrenner, ja, dass da Spitzen kommt. Kürzlich zum Geburtstag ein kurzes Chemieglas geschenkt. Das, ja, habe ich verbannt erstmal. Genau.
Wo wir gerade beim Thema Spitzen sind, was entgegnest du den Leuten, die sagen, Einburg ist auch bloß eine Resterampe für ausgediente Lok- und Chemiespieler?
Ausgediente Lok- und Chemiespieler. Ich finde, wir haben sehr gute Spieler, die mal bei Lok und Chemie gespielt haben, wobei das eigentlich auch nicht so viele sind. Das ist eigentlich Tim vielleicht, aber Tim ist ja freiwillig von Chemie weg.
Ich glaube, aus Probstheida kommt schon der ein oder andere und
Ja,
auch
und
der Trainer.
Benny Lewis hat auch mal bei uns
Ja,
gespielt.
gut, genau. Aber Benny kommt ja aus dem Einburger Nachwuchs erstmal. ja, gut, aus der A-Jugend sind halt, Sascha hat zwei Spieler mitgebracht da, aus der A-Jugend, Niklas und jetzt Hugo. Auch sehr gute Jungs, auch für uns erstmal schwer vorstellbar, dass jemand, der jetzt nicht in einem Nachwuchsleistungszentrum war, da sofort so einschlagen kann, aber das können die Jungs echt. Gut, Sascha kommt aus dem, ja, war bei Lok im Nachwuchs. Also ja, finde ich eine Aussage, die jetzt wenig Sinn hat irgendwie. Also finde ich nicht. Aber ist ja klar, dass Einburg liegt halt relativ nah an Leipzig und dass da auch Spieler kommen, die mal bei in Leipzig gespielt haben, ist, denke ich, liegt in der Natur der Sache.
Du hast vorhin die Trainingsbedingungen angesprochen und ich habe so rausgehört, die vielleicht auch viel beschworene familiäre Atmosphäre, das sind jetzt einfach mal so meine Worte für das, was du vorhin gesagt hast. Sind das so die Dinge, mit denen Einburg punktet oder gibt es da noch mehr?
Genau, also das sind die, also wenn man jetzt einen Auswärtigen holt, der kennt natürlich keiner Einburg und die kommen dann hin und die sehen dann das Sparkassen-Fußballzentrum. Das ist ein Kunstrasen, da sind mehrere Rasenplätze. Du hast gut, das Stadion ist ja eigentlich das älteste dann am Gelände fast schon. Aber du hast halt viel Charme und vor allem hast du Know-how. Also die kommen her und die wissen, so Fußball gespielt und man geht nicht an den Berg und macht Läufe, sondern kickt. Und das ist das, was mit dem, was Einburg punkten kann. Und das kann jungen Spielern eine Möglichkeit sein, sich zu zeigen. Und das wollen viele und das finden viele cool. Und das kennen auch mittlerweile die Berater oder wissen das. Und deswegen hat Einburg da auch den Kader so zusammen wie mit wenig Mitteln, mit wirklich wenig Mitteln, glaube ich. Also im Vergleich, verglichen mit allen anderen Teams, dass das echt eine schlagkräftige Truppe ist.
Und Einburg war ja schon mal auf diesem Level, auf diesem Niveau, wo sie jetzt gerade sind, so vor ziemlich genau 20 Jahren. Der hat mich damals auch schon in den FC Sachsen geärgert. Ich glaube auch mit Achim Steffens als Trainer und so weiter.
Ich glaube, die hat er sogar gespielt, denke ich.
Ja, genau. Also ich kann mich noch an diese Zeit erinnern. Das war tatsächlich auch demütigend, muss man ganz ehrlich sagen, weil man dachte da so, die kommen jetzt hier aus der Vorstadt ins Zentralstadion und ziehen dich ab. Aber danach, worauf ich jetzt hinaus will, gab es schon auch mal eine Zeit, und da warst du, glaube ich, auch schon da, wo es mal bis runter in die sechste Liga ging. Was war denn da passiert? Und wie ist der Verein dann wieder zurückgekommen?
Genau, also ja, die Zeit gab's und also es war tatsächlich vor meiner Zeit. Wie das immer so ist im Fußball, es ist manchmal ein Auf und Ab und manchmal hat man irgendwie eine gute Konstellation zusammen und manchmal läuft es eben dann nicht so. Und dann haben wir auch Personen wie Steffen Tenser, Gerd Stefan, so die als Leitfiguren das Ganze wieder richtig nochmal in die Hand genommen. Und als ich dann, glaube ich, 2016 zu Einburg gegangen bin, da habe ich da eine Mannschaft vorgefunden mit Knaubi als Trainer. Knaubi kann ich noch von RB. Das war, also ich war bei Marc Ranstedt und hatte da auch ja, Heiko Weber als Trainer und dann zuletzt Holger Kraus. Und Holger Kraus habe ich dann auch gespielt. Aber gerade unter Heiko Weber, das waren für mich schon schwere Zeiten als junger Spieler so. Das war nicht so easy, obwohl wir eigentlich relativ erfolgreich waren. Na, dann bin ich zu Einburg gekommen und es war erstmal alles anders. Es hat erstmal alles Spaß gemacht. Es waren geile Jungs. Ich habe meine besten Freunde kennengelernt. So Adam, Saui, die dann schon da waren. Und wir sind dann im ersten Jahr direkt aufgestiegen. Und ja, da war irgendwie eine Konstellation zusammen, wo alle irgendwie wussten, es passt, es macht Spaß. Wir waren alle Studenten, wir waren mittags in der Mensa essen, haben dann trainiert und dann waren wir alle noch zusammen Dienstagabend im Nachtleben unterwegs und haben am Wochenende dann noch die Spiele gewonnen. Das war echt eine gute Zeit. Und dann hat sich das Stück für Stück entwickelt. Wir hatten geile Kicker immer irgendwie dazu bekommen, hatten auch dann mal ein bisschen Glück mit dem Aufstieg und
Das ist dann auch alles professioneller geworden. Also jetzt ist schon sehr, sehr am Profifußball irgendwie angelehnt, zumindest mal. Ja, und das ist so eine Entwicklung. Da ist man dann auch irgendwie ein bisschen stolz, so als Gruppe, dass das so geklappt hat. Und das gipfelt jetzt in dem Auswärtssieg am Sonntag in Deutsch.
wollte dich gerade nett abmoderieren.
Ich wusste, dass meine Zeit knapp
Jetzt
war,
müssen wir
deswegen
schon
habe
noch
ich
über
jetzt.
das Spiel natürlich etwas genauer reden. Ja, was denkst du denn, mit welchen Mitteln ihr, sage ich jetzt einfach mal, der FC Einburg da was holt in Lodz?
Naja, in Leutz ist schon immer eklig, muss man sagen. Ich glaube, bei uns haben wir meistens gewonnen so gegen Chemie, aber in Leutz gab es eigentlich nie was zu holen. Auch mal, wir haben einmal richtig gut gespielt, glaube ich, sogar als wir aufgestiegen sind in die Regionalliga. Da waren wir eigentlich echt gut. Fand ich auch, uns auch besser, wir haben 2-1 gewonnen. Naja, ich denke mal, dass es in Leutz das Geläuf relativ schwierig sein wird. Sonntag 16 Uhr, wenn es vielleicht noch ein bisschen kälter ist. Deswegen wird es schon nichts, das wird kein Spiel für Fußball. Also für Fußball-Feingeschmack, aber ich denke, dass Einburg immer versuchen wird, Fußball zu spielen. Sie werden auch immer aktiv spielen. Es wird nicht so, dass wir im Bus parken oder wir, ich sage immer noch wir, dass wir im Bus parken und da, wie gesagt, hoffen, dass vorne der liebe Gott irgendwas macht. Da wird schon Plan und Struktur dahinter sein und da wird es Phasen geben, wo wir tiefer stehen, da wird es Phasen geben, wo wir hoch anlaufen und mit Ball wird immer das Ziel sein, Fußball zu spielen. Das können die Spieler auch gar nicht anders. Und dann ist schon das Ziel, Chemie da auch zu ärgern, weil ich denke, dass wir in dieser Saison auch relativ unkonstant irgendwie so sind, so ganz generell. Ich finde auch einen sehr, sehr guten Kader. Also, nee, eine sehr, sehr gute oder eine sehr gute Mannschaft. Es fehlt ein bisschen in der Breite im Kader, in meinen Augen, aber da, ich bin sicher, dass da was drin ist, auch wenn es natürlich schwer wird und Chemie der Favorit ist. Aber das will ich erstmal sehen, dass er Einburg da bespielen. Das ist nicht so leicht. Genau.
Zustimmendes anerkennendes Nicken von allen, aber natürlich ist dein Tipp falsch. Gut.
Ich habe da noch gar nichts getippt.
Du hast aber zumindest gesagt, wer gewinnt. Willst du noch unbedingt tippen? Eigentlich machen wir das nicht, aber wenn du das unbedingt willst, dann tu es gerne.
Nee, da kann man noch schlecht aussehen.
Ja, eben,
Hast du
deswegen
denn
machen wir das
jetzt
nicht.
nochmal vor dem Spiel Kontakt zur Mannschaft beziehungsweise zum Trainer? Also du hast es vorhin schon gesagt, dass du relativ eng noch dabei bist, aber gibt es das irgendwie institutionalisiert oder schreibt man sich da einfach lose mal eine Nachricht oder wie
Nö,
ist
nö,
das?
mit Sascha telefoniere ich schon ab und an nochmal. Und ansonsten mit den Jungs werde ich schon auch nochmal, mit Tim werde ich auf jeden Fall nochmal quatschen. Ich versuche ihn schon die ganze Zeit einzuimpfen, dass er, wenn er ein Tor schießt, nicht, wie er das schon mal gemacht hat, die Hände hochnimmt und sagt sorry, sondern jubelt. nee, und da werd die Jungs schon nochmal mit einschwören. Und genau, da gucken wir mal, was bei rumkommt.
Ja. 3 Punkte bleiben in Leutsch. Wir wissen es alle. Mein auf dem Bus hier. Toni, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet auf das Spiel am Sonntag um 16 Uhr. Und ich wünsche dir viel Spaß. Kannst du mal, ich weiß nicht, ob du verfolgst es dann von der VIP-Tribüne aus oder stellst du dich in den Gästeblock?
Erstmal muss ich noch den Kampf mit meiner Freundin gewinnen, dass ich hingehen darf, aber wir wohnen hier am Felsenkeller, das ist eigentlich kurze Wege, das wird schon klappen. Und dann muss ich die Anschlussveranstaltung in Aue Sonntag 19.30 Uhr noch wahrnehmen. Also wird es auf jeden Fall Tag voller Fußball. Wo ich dann gucken werde, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wo ich ein Ticket bekomme. Aber ich schätze, es wird nicht im wie ist das, was ist das eigentlich? Nord-Süd? Nord-Damm sein. Es wird nicht der Nord-Damm sein, es wird eher gegenüber sein.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Oder viel Spaß hast du, wenn du mal reinkommst. Okay.
Ich hab ein blau-gelbes T-Shirt drunter. Also, nee.
Ja, vielleicht schon. Wir hören jetzt mal auf mit dir. Ciao, mach's gut.
Nee, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und man hört und sieht sich. Viel Erfolg euch weiterhin. Nur am Sonntag ein gutes Spiel, auch eine 1-2-Niederlage.
Das geben wir gerne alles so zurück. 1-1 und dann.
So. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ja, soviel zum FC Eilenburg. Wir kommen noch mal zu ein paar Neuigkeiten, bevor wir auf das Spiel gegen die Eintracht zurückblicken wollen. Und da könnt ihr eure Terminkalender mal rausholen und eure Weihnachtskalender. Nils, was wurde denn alles terminiert?
Also es wurden endlich mal die Spieltage 12 bis 16 terminiert. Demnach spielen wir ja schon in, also für uns aus gesehen, ist am Aufnahmetag in anderthalb Wochen am Sonntag in Jena um 13 Uhr. Auch hat das Stadtderby wurde terminiert, komischerweise um 12.30 Uhr an einem Sonntag. Hat wahrscheinlich Gründe für das Fernsehen, aber ist auch egal, sind ja eher im AKS. Genau, und ansonsten auch noch die Auswärtsspiele in Greifswald und beim BFC. Also da könnt ihr jetzt endlich mal etwas weiter vorausplanen als nur anderthalb Wochen voraus. Und am 6. Dezember wurde jetzt der chemische Weihnachtsmarkt angesetzt, der ja seit Corona jetzt wieder alljährlich hoffentlich stattfindet. Am 6. Dezember, am 17. soll theoretisch das letzte Heimspiel des Jahres gegen Hertha 2 dann noch steigen. Ob es stattfindet, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber am 6. Dezember der langersehnte chemische Weihnachtsmarkt, wo wir dann ja sicherlich auch nochmal gesondert drüber quatschen werden, wenn es soweit ist. Ich freue mich da jetzt schon drauf.
Ja, und natürlich kommt das, wie es nicht kommen sollte, was gerade noch hast du vergessen, so ein bisschen zu erwähnen. Denn der Doppelspieltag gegen Greifswald findet natürlich nicht statt. Wenn am 5.11. die Frauen gegen RB2 spielen, hatten die Mannschaft und also das Team und Cenk darauf gehofft, dass das irgendwie möglich gemacht wird vom NRV, aber nee, die Männer spielen.
Aber es ist noch eine Weile hin, vielleicht gibt es ja doch noch irgendwie eine Lösung. Ja. Man weiß ja nie.
Noch eine Weile hin, in 3 Wochen.
Ja. Naja.
Greifswald hat es ja auch ein Stückchen. Also die werden schon ihre Hotels gebucht haben oder den Privatjet, je nachdem, wer weiß. Und zwar haben unsere Frauen natürlich auch gespielt am Wochenende und es gab die zweite Partie gegen den SV Eiche Reichenbrand. Und wir haben mal wieder eine Sprachnachricht bekommen vom Trainer der Frauen von Cenk Gültersch. Ich spiele sie mal ein.
So, grüßt euch ihr drei. Update kurz zu unserem fünften Ligaspiel. Wir waren wieder bei Eiche Reichenbrand. Souveränes 3-0, haben in der ersten Halbzeit das erste Tor durch Amy Herrmann. Das zweite hat Mali Habrecht geschossen und dann den dritten Treffer Vicky Meier. Sind mit einer dezimierten Mannschaft wieder da gewesen, haben aber durch die Bank, durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, sind sehr zufrieden damit. Bedanken uns bei unseren Fans, die bei dem Wetter zahlreich erschienen sind, bei den Green Devils, bei den Paparazzis und bei den Allesfahrern. Danke euch und ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns.
Danke, Cenk. Immer wieder gut. Schöne 40 Sekunden Spielzusammenfassung. Das schaffen wir nicht.
Aber jetzt schon eine schöne Institution.
Ja. Gerne wieder.
Vielleicht noch so ein Blick auf die Tabelle. Denn die PSG Chemie ist weiter geklettert und steht jetzt nach 5 Spielen auf Tabellenplatz Nummer 3 mit 11 Punkten. Die Liga wird angeführt vom Heidenauer SV. Hat natürlich jetzt jeder mit gerechnet, dass die aus den ersten 5 Spielen 5 Siege holen. Und stehen jetzt nur noch 1 Punkt hinter dem Tabellenzweiten, dem Chemnitzer FC, den man ja glorreich zu Hause geschlagen hat. Also auf jeden Fall mischen die Frauen oben mit und sind weiterhin ungeschlagen. Das einzige Team neben dem gerade angesprochenen Heidenauer SV der Liga, das noch keine Niederlage kassiert hat. Sieht gut aus, quasi sagen. Ja, und weiter geht's am kommenden Sonntag. Danke. Oh, um 11. Kann man quasi sagen, auch schön den ganzen Tag in Leutsch verbringen, wenn man möchte. Denn Freitag empfangen die Frauen der BSG Chemie den ersten FFC Fortuna Dresden 2. Um 11 habe ich gesagt schon, ne? Genau, dann gibt es 100 Pro natürlich noch ein Spiel von der zweiten, was man sich angucken kann. Und dann ist auch schon 16 Uhr der Anstoß für die erste. Also, wer Bock hat, sich bei schönem, wahrscheinlich fährt 4 Grad am Wochenende, ich weiß gar nicht.
Ich den Arsch 4 Grad im Regen, schönes Einburgwetter.
Kann das schön machen, kann das schön machen. Es lohnt sich. Eine Niederlage ist unwahrscheinlich. Gut, dann gab es noch einen Artikel, über den ich mich persönlich sehr gefreut habe, dass es endlich mal Klarheit gibt zum Status einiger verletzter Spieler. Wer mag ihn von euch zusammenfassen? Hat ihn irgendwer offen? Bastian oder Nils? Bastian nickt, schüttelt mit dem Kopf. Dann erzähl mal, Nils.
Ja, es gab mal einen sehr transparenten Artikel zu der aktuellen Verletztenliste der BSG Chemie. Beispielsweise auch für Philipp Haran, der sich ja im letzten Auswärtsspiel in Meuselwitz verletzt hat. Gott sei Dank nicht am Kreuzband, wie befürchtet, sondern hat sich das Innenband gerissen. Ist ebenfalls sehr kompliziert, aber nicht ganz so langwierig. Fällt deshalb trotzdem zumindest die Hinrunde komplett aus. Aber immerhin nicht ein halbes Jahr. Das ist schon mal sehr gut. Unter anderem natürlich auch Yannick Meder, der jetzt ja gegen Frankfurt auch nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten bekommen hat, so ungefähr. Ja, Alex Buri steht auch ein paar News drin, wobei da die Ausfallzeit nicht wirklich umrissen wird, also dass jetzt halt mit dem Aufbautraining wieder anfängt. Das heißt aber, es dauert ja auch noch wahrscheinlich ein paar Wochen. Vielleicht ist er jetzt auch ein Wochenende wieder im Kader zumindest, man weiß es nicht. Alles in allem auf jeden Fall sehr schön, dass der Verein so transparent ist und den Fans das alles mal mitgibt. Das hat sehr lange gefehlt und ja, muss schon auf jeden Fall auch mal geehrt werden, dass das jetzt mal umgesetzt wurde.
Ja, den letzten Namen in der Liste hast du noch vergessen. Benny Bellot. Ja. Also ja, war quasi sagen einfach nur, dass er gegen die Eintracht nicht spielen wird, aber gegen Allenburg. Da kann man von einem Auftritt, steht da, Zitat, ausgehen, also von einem Einsatz. Sollte er wahrscheinlich zurückkehren, der Kapitän.
Ja. Ich habe mich auch sehr gefreut über dieses Update, weil das ist so eine kleine Dienstleistung, die man sonst immer bei unserem Verein hat vermissen lassen. Es ist ja eigentlich nichts Großes, nichts Besonderes, wenn man mal so ein Update macht, wie steht es um Spieler, die länger ausfallen, weil natürlich haben sich nach dieser schlimmen Aktion von Harry, haben sich alle gefragt, was ist da los, und dann schießen die Spekulationen ins Kraut. Natürlich hat man auch nicht sofort eine Diagnose. Dennoch, ich finde es gut, wenn man dann auch sobald man es eben weiß, auch Klarheit schafft. Und gerade über Bu rätseln wir ja auch seit Monaten im Prinzip schon, was er hat. Und ich finde es einfach gut, wenn man da geht es ja auch nicht darum, irgendwie den Gegner im Unklaren zu lassen oder so. Also ich glaube, das haben wir dann auch nicht nötig, sondern das ist schon im Interesse aller, dass man da zumindest ungefähr weiß. Und damit sicherlich auch die Spieler nicht jede Woche angehauen werden. Das werden sie sicherlich so oder so von viel zu vielen Leuten. Ey, wann bist du wieder fit? Wann geht's wieder weiter? Können die dann wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Aber es ist doch schon gut, wenn man da die breite Masse, uns alle, die Öffentlichkeit, da auch auf dem Laufenden hält. Deshalb fand ich das sehr gut.
Ja, und sorry, ehrlich gesagt nicht verstanden, weil eigentlich ist es irgendwie Usus bei allen Vereinen. Also ich muss ja viele Pressekonferenzen hören. Bei Chemie war das irgendwie auch immer so ein, ja, hat man sich ganz bedeckt gehalten. Habe ich nicht immer so verstanden, weil es irgendwie alle machen. Aber vielleicht gab es auch einen großen Plan dahinter, den man jetzt vielleicht mal überdacht hat. Find's gut. Dann noch eine Neuigkeit, keine Nicht-News in eigener Sache. Wir hatten letzte Woche angekündigt, dass wir ein Zwischenfazit über die ersten 10 Spieltage ein bisschen ausführlicher ziehen wollten. Wie ihr mir anhört, bin ich die letzten Tage nicht dazu gekommen, sondern habe das Bett gehütet und mich heute das erste Mal wieder aufgerafft, in sitzende Position zu kommen. Daher
extra für den Podcast.
Extra aufgerafft. Für den Podcast, nur für euch, nur für euch.
Super.
Und Toni Majacek. Genau, also wir werden es nachholen. Hoffentlich nächste Woche, wenn ich bis dahin dazu komme, wenn es mir wieder besser geht. Aber ansonsten machen wir das irgendwie schon nochmal zwischendrin. Es ist jetzt halt schade, dass wir es nicht zu diesen ominösen 10 Spieltagen, die Miro angekündigt hat, geschafft haben. Aber ja, will mich auch gar nicht für entschuldigen. Bin da krank, sorry. Kommen wir dann zum vielleicht schönsten Spiel, was ich irgendwie, also keine Ahnung, von der Stimmung her und so weiter im AKS besucht habe. Ever, weiß ich nicht, oder Superlative. Habe ich noch ein Löcher gebraucht, ich weiß es nicht. Ich fand es grandios. Bevor wir damit aber einsteigen, würde ich gerne nochmal ein Feedback spiegeln, was wir bekommen haben von verschiedenen Seiten zu unserer letzten Folge. Und zwar wurde sich von einigen Seiten darüber angemerkt wurde, dass wir über die Ursprünge der Fanfreundschaft zwischen die Chemie und Frankfurt ja auch mal mit Leuten aus unserer Fanszene hätten reden können, also die dabei waren oder so, die was wir nicht getan haben. Sorry dafür. Einfach, also ganz ehrlich gesagt, so nicht daran gedacht, mal jemanden zu fragen, was im Nachhinein jetzt nicht bei allen so gut ankam. Haben wir aufgenommen. Wird besser das nächste Mal. Ich schwöre. Damit, Bastian, als jemand, der, wie ich es immer sage, wenn du mal da bist, musst du anfangen. Wie hast du es denn? Wie hast du es denn? Wie war dein Tag?
Ja, der vergangene Freitag. Das war schon ein sehr, sehr besonderer Tag. Und du hast es ja gerade so eingeleitet, wie mit, dass das für dich vielleicht das schönste Erlebnis war, das du bislang im AKS gehabt hast. Da hat es gleich bei mir gerattert, weil es ganz schön schwer ist, das jetzt irgendwie zu beurteilen. Das ist spielt auf jeden Fall in irgendeiner außerordentlichen Kategorie. Das war natürlich kein normales Spiel in keiner Hinsicht. Was den Anlass angeht, was den Hintergrund angeht, natürlich auch, was das angeht, was letztendlich auf und neben dem Platz auch stattgefunden hat, also auf den Rängen. Ja, und für mich persönlich war es einfach ein allumfassendes, sehr intensives Erlebnis. Es war ein Gefühl, irgendwie alle da, sogar ich. Ich habe viele bekannte Gesichter gesehen, ich finde das immer schön. Smalltalk gemacht und ich hatte auch viel Zeit mitgebracht. Also ich persönlich einfach war auch schon sehr frühzeitig am Stadion. Also ich hatte einen Tag frei und konnte dann eben schon 16 Uhr in Leipzig sein. Das ist für mich wirklich luxuriös. Ja, dann haben wir uns ja vorher auch getroffen vor dem Spiel, noch ein paar andere Leute getroffen. Ja, und das war einfach rundum alles sehr, sehr toll. Und über das, was dann noch passiert ist, müssen wir uns ja auf jeden Fall unterhalten.
Nils, langweilt unsere Ausführungen schon dagehend? Kannst du mal so dein...
Nicht zum ersten Mal übrigens.
Ja, muss man halt ja auch früh aufstehen.
Ja, immer. Ich gebe alles für den Podcast. Ich musste sehr früh aufstehen, um alles auszuarbeiten, was jetzt noch kommt. Ja, also ihr habt schon recht, das Spiel war auf jeden Fall sehr besonders. Für mich, ich bin ein sehr kompetitiver Mensch. Ich finde so Ligaspiele nochmal eine ganz andere Klasse. Also das kann man gar nicht irgendwie so vergleichen. So ein Aufstiegsspiel ist nochmal irgendwie ganz, also viel geiler, auch wenn es gegen Einburg ist, gegen so eine Bumstruppe, kann man dann auch mal...
Kaum ist Toni weg.
Ist aber ja, wird ausgeteilt hier.
Na, jetzt schon, also wenn schon, denn schon. Ja, also das ist, ich finde, das hat mal was ganz anderes, wenn du so aufsteigen kannst oder gegen den Abstieg spielst. Also das ist eine ganz andere Kategorie. So ein Freundschaftsspiel hat natürlich auch ganz anderen Vibes, so man hat jetzt nicht gegeneinander angesungen, sondern eher miteinander, teilweise halt auch wörtlich. Aber natürlich ein unfassbarer schöner Abend, der dann auch für mich ja schon vorher mit euch beim Späti hier angefangen hat und dann weiter im Stadion gegangen ist, wo die Atmosphäre ja wirklich wunderbar war. Der Notdarm war voll wie gefühlt seit Paderborn nicht mehr, ist wahrscheinlich auch ein Fakt. War total tolle Stimmung, das Feuerwerk und auch die Pyro-Shows, müssen wir gar nicht drüber reden, wunderbar. Und das hat dann auch das Spiel mit eingeleitet, was ja auch ziemlich schön war.
Ich bin komplett bei dir, Nils, und das habe ich vorhin versucht zu erklären, dieser außerordentlichen Kategorie geht mir genauso wie dir. Ich meine, es ging natürlich rein sportlich um nichts und das ist dann schon ein anderes Gefühl, da im Stadion zu stehen. Und das war ja auch allen klar irgendwie. Aber trotzdem waren alle dabei und der AKS hat buchstäblich gebrannt und man war irgendwie recht entspannt, weil man genau wusste, das Ergebnis oder was sich auf dem Platz zuträgt, ist irgendwie egal. Und man konnte einfach nur den Tag genießen und das war so das Außerordentliche in jeder Hinsicht.
Ja, das meine ich, glaube ich, auch nochmal, um mich selber nochmal zu rechtfertigen für meinen Superlativ, den ich benutzt habe. Also quasi, also meine, klar, ist ein 2-0 Derby-Sieg durch einen Traumtor von Daniel Heinze auch ein bisschen geiler gewesen, als das Spiel jetzt quasi sagen auf dem Rasen und so weiter. Aber ich meine, dieser voll entspannte Tag mit der Stimmung auf den Rängen und einem dann doch ganz netten Fußballspiel dazu, hat mich schon sehr, sehr begeistert und auch hätte mich wahrscheinlich ein paar Tage mit einem Grinsen zurückgelassen, wenn ich dann nicht am Samstag auf einmal ins Bett gefallen wäre. Aber ja, ich habe jetzt genug über meine Krankheit geheult.
Du bist krank, ja?
Ich bin das so selten, deswegen muss ich da immer ein bisschen rumheulen.
Alles gut.
Ja. Ich weiß nicht, wie wir das Spiel jetzt angehen wollen. Wollen wir über die Ausstellung reden? Haha. Oder einfach ein bisschen weiter über die Eindrücke sprechen. Also ich habe mir das ganze Ding am nächsten Tag nochmal im Relive angeguckt. Also weil es das ja bei Eintracht TV gab. Also auch irgendwie ein ganz witziger, also da hat man so das Man hat diesen Kontrast auch gesehen, ne? Also quasi sagen, dann ist das halt so ein Live-Bild von einem Bundesligisten, der auch top vorbereitet war. Also wirklich dann auch, ich glaube, also selten mal Chemiespieler verwechselt hat, aber ansonsten auch irgendwie dann so quasi sagen, wie man das, was man sich manchmal von Ostsport-Live-Kommentatoren wünschen würde, quasi sagen, dabei so einem Testspiel gemacht hat, was ich total sweet fand und doch generell war, also das Drumherum war, fand ich von der Orga auch super. Ich glaube, ich habe irgendwie bei Spielen mit halb so vielen Zuschauern schon mal länger irgendwo angestanden. Meine ich. Und weiß nicht, ich habe nichts zu meckern. Ich hatte auch nicht. Habt ihr irgendwie eine schlaue Idee, wie wir das jetzt aufziehen wollen?
Du wolltest gerade mit der Aufstellung anfangen. Ich kann da nichts zu beitragen. Mir ist aber aufgefallen, und das hat mich alles völlig überrascht. Ich bin sehr naiv an dieses Spiel rangegangen, weil die Aufstellung ja schon darauf hingedeutet hat, dass wir das eben sportlich auch angehen und nicht irgendwie als Juxkick, sondern dass wir es sportlich ernst nehmen. Und klar, das ist natürlich auch für diejenigen Spieler eine gewisse Belohnung, bei so einem Spiel dabei sein zu können. Das hast du auch allen angemerkt, dass sie das ernst genommen haben, dass sie da gebrannt haben und dass es die da gefreut hat, dieses einmalige Erlebnis auf dem Platz auch durchzumachen. Aber ich war dann trotzdem sehr überrascht, weil im Prinzip hat sich das von der Aufstellung und auch von den Wechseln etc. so angefühlt, als wäre es ein ganz normales Ligaspiel.
Jetzt wackelt mit dem Kopf und kritisch. Siehst du es anders?
Ich wüsste jetzt die Aufstellung aus dem Kopf nicht mehr, aber ich, also allein, dass Benny Beller hat nicht natürlich verletzungsbedingt nicht da war, hat mir jetzt keine Liga-Gefühle geweckt. Aber auch cool halt für Lenno Schmidt und Janos Janke, die sich beide dann halt eine Halbzeit geteilt haben, diese Kulisse zu spielen. Ist vielleicht auch deren größtes Spiel der Karriere. Man weiß ja nie, was noch kommt, aber zumindest das temporäre größte Spiel. Hat mich für beide einfach auch sehr gefreut. Auch natürlich für Josef Dogan, der noch reinkam und so, die jungen Spieler. War natürlich nochmal was ganz Einzigartiges.
Endlich, endlich kam Josef Dogan mal zum Einsatz. Nils hat sich sehr gefreut. Und ich meine, das im Endeffekt, also ich habe das nicht mehr alles im Kreis genau im Kopf, ist auch schon ein paar Tage her, ist, also nicht mehr angeguckt habe, das dann nochmal im Real Life, aber es war halt irgendwie auch, also ich meine, klar, ne, bei Eintracht haben, ich glaube, was hat er gesagt, 9 oder 10 Leute gefehlt, die bei der Nationalmannschaft waren. Mario Götze war nicht dabei, weil er irgendwie gerade Vater wird. Aber es war halt schon jetzt irgendwie nicht so eine, ja, die Regionalliga-Truppe, die sie da aufgestellt haben, sondern auf jeden Fall schon ein paar größere Namen dabei, auch wenn es ein paar, ja, ich meine, Timothy Chandler, der in der Liga nicht mehr die Rolle spielt, aber Hasebe hat mitgespielt. Lucas Alario, von letzte Woche, auf dem ganz viel rumgehackt wurde, seitens unserer Gäste hat mitgespielt. Da waren schon einige dabei, die halt irgendwie auch durchaus ja, in der Bundesliga eine Rolle spielen könnten oder auch spielen. Deswegen war es halt doch, fand ich schon überraschend, wie gut Chemie da mitgehalten hat. Auch wenn man natürlich immer beim Testspiel nicht alles so überwerten soll, aber mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, weil man kann ja auch mal ein Testspiel gegen einen Bundesligisten locker flockig nach 10 Minuten 3-0 hinten liegen und dann ist es halt einfach auch vielleicht nicht mehr ganz so geil für alle.
Na, das meinte ich vorhin, also ich bin so ein bisschen naiv in dieses Spiel reingegangen, weil ich hätte jetzt so irgendwie, ich hätte mich jetzt auch nicht vorher gewundert, wenn das so ein 5-5 wird, also so ein Gaga-Kick oder so, aber das war es halt überhaupt gar nicht. Wir haben das ernst genommen, aber die Eintracht im Rahmen der Möglichkeiten ja auch. Natürlich hat er der dritte Anzug gespielt mit bisschen Anschluss an die erste Liga, an die erste Mannschaft auch. Aber das hat sich, um ehrlich zu sein, ja auch auf dem Platz abgebildet. Die Eintracht war so in dieser Form sicherlich nicht eingespielt, aber die haben gerade die erste Hälfte schon sehr dominiert. Und das war jetzt kein Chancenfestival, auf beiden Seiten kein Chancenfestival. Aber man hätte sich jetzt von den Spielanteilen nicht beschweren können, wenn es nach der ersten Halbzeit eine Frankfurter Führung gegeben hätte. Gleichwohl es bestimmt 2 starke Offensivaktionen, habe ich im Blog gar nicht mitbekommen, sondern erst dann auch beim Real Life. Ich glaube, von Marcel Hilsner. Also es gab schon zwei gefährliche Schüsse, wo der Eintracht-Keeper eingreifen musste, ernsthafterweise, und sonst hätte es da geklingelt. Also ja, das ist so ein geteiltes Bild, was ich von der ersten Hälfte habe.
Ja, ich wollte auch, glaube ich, nicht so mega viel drüber reden. Reden wir lieber über die zweite. Die war deutlich schöner und begann mit dem Mann der Stunde, dem wieder sein Tor hier gefundenen Flo Kirstein, der ein schönes Tor aus der Distanz macht und Chemie geht in Führung. Und dann das zweite Tor fand ich eigentlich fast noch schöner, weil ich weiß nicht, wie Timo Mauer den da irgendwie noch kontrolliert kriegt. Also irgendwie so ein klassischer Mauer rutscht ein bisschen, glaube ich, im Abschluss weg. Torhüter ist dran, klärt dann auch ganz gut nach oben und dann kommt er mit dem Kopf an den Ball irgendwie dann mit dem Fuß dran und spitzelt den ins Tor. Also, hat mich dreimal angucken und dachte mir, wie hat er das jetzt gemacht?
Also eigentlich ein klares Nicht-Tor. Das Das
ist eigentlich ein Tor des Monats fast schon.
Ja, okay, aber dass daraus ein Tor entsteht, das hat mich schon im Block überrascht, weil da hast du ja auch nichts gesehen. Ich meine, wir standen direkt hinterm Tor und du hast Timo Mauer da nur so rumwursteln sehen und rumfuchteln mit den Beinen. Und irgendwie denkst du schon nach dem ersten halben Abschluss, okay, die Situation ist vorbei, aber irgendwie ist der Ball nicht weg und kurze Zeit später jubeln alle. Das war für mich völlig unklar. Aber du bist jetzt so über dieses 1-0 hinweggegangen und hast gesagt, es war irgendwie ein Tor aus der Distanz. Ich würde eher sagen, es war so ein typischer Kirsche, der wird direkt angespielt und der denkt halt nicht nach und ballert den Ball rein. Also es war so, hatte so Mäusewitz-Vibes, der Abschluss. Das war schon ein, wenn das so gewollt war, und es war so gewollt, würde ich einfach mal so sagen, mutig, couragiert und alle Achtung, dass der Ball dann auch so reinfliegt. Also tolles Tor, wirklich.
Da ist der Knoten geplatzt.
Ja.
Ja, manchmal braucht man halt Australien und Irland oder manchmal braucht man auch nur ein Spiel Mäusewitz. Ne? Das ist ja auch was das Gleiche eigentlich.
Ja, und nachdem es dann 2-0 stand, hat Miro Jagatic, haben es gerade schon angesprochen, munter gewechselt. Also hat Vin Kastol reingepackt für Manuvalla in der 64. hat Elias Oke in der 69. eingewechselt, Justin Kröger in der 66. Ach, das fand ich eigentlich noch ganz witzig, nach dem Tor von Kirsche. Ist er direkt so quasi sagen nach dem Jubel ausgewechselt worden für Tilo Gildenberg. Ich dachte, okay, wie steht er da jetzt rum? Weil das wird das Beton angerührt für 1-0 gegen die Bundesligisten und wechseln den zentralen defensiven Mittelfeldspieler ein. Max Jagatic hat auch noch Minuten bekommen, 20 Stück, und wie gerade schon gesagt, Josef Dogan nochmal 10. Also ein munteres Wechselspiel danach, was aber irgendwie jetzt nicht dazu geführt hat, dass alles auseinanderbricht, sondern die Eintracht hat sich weiterhin schwer getan. Und glaube, also ich habe jetzt abgesehen von diesem Tor, was dann fiel, was auch schön gespielt war, muss man sagen, auch keine großen Chancen mehr auf dem Zettel, zumindest im Kopf gehabt. Aber gut, was dann schüttelt mit dem Kopf.
War ein ungefährdeter und verdienter 2-1-Sieg.
Genau, genau. Ich sagen. Ja. Hat man dann souverän runtergespielt. Im Stil einer Spitzenmannschaft.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man hat das ja dann, wir haben das dann so mitgenommen, aber irgendwie war das ja dann doch eher nebensächlich, oder?
Ja, da waren der Bierpreis, der gesenkt, auf jeden Fall deutlich wichtiger als der Sieg, würde ich sagen.
Aber der Bierpreis war doch erst dann quasi nach dem Spiel gesenkt, oder?
Ja, ja. Genau. Ja.
Da konnte ich leider nicht mehr so viel partizipieren. Das war.
Naja. Das hat aber, glaube ich, für fast mehr Jubel gesorgt als das 2-0. Das war keine Ahnung. Ja. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, dieses Wort, das ist immer so schwierig, wenn man über das Wort verlieren möchte, was man quasi irgendwie auch eher so emotional mitgenommen hat, als irgendwie rational zu beschreiben.
Ich finde auch, das ist super schwierig zu beschreiben und dafür auch die richtigen Worte zu finden, aber vielleicht müssen wir es zumindest mal irgendwie wie andeuten. Ich fand das schon sehr, auch wenn das jetzt vielleicht mit etwas Abstand so ein bisschen selbstreferenziell wirkt, aber dieser Wechselgesang mit der Eintracht-Kurve, den fand ich schon sehr eindrucksvoll, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich etwas, was du ja im normalen Fußball nicht erlebst. Und es ist ja auch Quatsch, das hat mit normalem Fußball eben nichts zu tun, sondern das geht nur bei genau diesem Anlass und genau mit diesem Hintergrund. Deshalb war dieses Spiel auch so besonders. Aber dass da wirklich ausnahmslos gefühlt das ganze Stadion mitgemacht hat. Und das fand ich schon großartig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Vielleicht nochmal schon mal ein erster Medientipp eingestreut. Also fand ich eine total schöne Nachbericht vom MDR. Wer jetzt nicht Bock hat, wenn man so bescheuert ist wie wir und sich 2 Stunden das Real Life anguckt, vom MDR, von Alex Küpper, also hat den, glaube ich, gemacht, 4 Minuten lang oder so, wo er auch am Ende diesen Wechselgesang eingefangen hat. Und dann, also einmal die Chemiekurve, einmal die Frankfurt-Kurve und dann so ein paar Kids auf dem Zaun, die das ganz süß auch noch mitschreien. Also wirklich, was du gerade meinst, das ganze Stadion mitgemacht hat, von jung bis alt, klein bis groß, vom Dammsitz bis zum Familienblock, und der Gästeblock und der Nordheim alle da schön eingestimmt haben. Ja, fand ich auf jeden Fall auch einen Gänsehautmoment sehr besonders schön.
Ja, und es gab ja auch aus unserer Kurve so die eine oder andere Tapete, die schon auch jetzt ganz nicht unrelevant war, beziehungsweise was man vielleicht noch zuerst sagen muss, aus der Eintracht-Kurve wurde Rolf Heller geehrt, der ja an beiden Wirkungsstätten seine Fußspuren hinterlassen hat, also sowohl bei der Eintracht als Präsident und dann auch beim FC Sachsen in Leutsch. Das fand ich eine schöne Geste. Also hat sich jetzt nicht aufgetragen, er ist ja kürzlich verstorben. Wir haben auch hier im Podcast drüber geredet und fand ich auch durchaus also fand ich sehr würdevoll und sehr wirklich toll, dass es da diese Würdigung gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann gab es ja auch, das kann man jetzt eigentlich nicht unerwähnt lassen, das Spiel war am 13. Oktober, kaum eine Woche vorher gab es diese Terrorangriffe der Hamas auf Israel und es gab dann es gab einen Banner der Solidarität aus der Chemiekurve, wo ich finde, man mit sehr, sehr wenigen Worten, mit der Mindestzahl an möglichen Worten quasi alles gesagt hat, was man sagen muss. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und also mit der Botschaft Peace for the People of Israel und Free Palestine from Hamas. Dann gab es noch eine Botschaft auf Hebräisch. Da habe ich jetzt den Wortlaut nicht ganz vor mir, aber immer mit euch, glaube ich, in die Richtung so. Also eine unmissverständliche und sehr klare Solidaritätsbekundung in sehr schwierigen Zeiten, wo das gerade hier in unserem Land auch heute nicht alles andere als selbstverständlich ist, so klare und doch eigentlich sehr einfache und doch so klare Botschaften zu senden. Und deshalb kann man das nicht hoch genug bewerten.
Ja, stimme ich auch zu 100% zu und wichtige Botschaft und gut, dass es die gab. Und das trotz des, ne, eigentlich so, hey, BIO, lass es trotzdem da nochmal irgendwie wie und je, wie das Ultrakulturen halt immer so machen, nach außen zu tragen. Also das ging ja auch relativ viral, also zumindest habe ich es öfter mal wahrgenommen und dann immer die Kommentare drunter, oh krass, das hätte ich den Ultras ja nicht zugetraut, wo ich dann dachte so, ja Digga, wo warst du die letzten Jahre? Aber ja, deswegen gut und wichtig. Aber auch für mich nicht so überraschend, dass das kam. Damit sind wir durch mit unserer Folge, außer Nils hat noch die Geschichtsbücher aufgeschlagen. Haben wir gar nicht gequatscht vorher.
Hätte ich parat, wenn du noch Bock hast.
Hättest du parat.
Ja, natürlich. Na, müssen wir. Ist ja jetzt keine Frage. Das ist eine eingeführte Kategorie. Ja. Das ist sowas wie Deutschland sucht den Superstar. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Das haben wir auch bis zum bitteren Ende durchgezogen. Und jetzt müssen wir jetzt natürlich noch ein ganzes Jahr lang hier die 64er Meisterschaft feiern.
Wir müssen nicht, wir wollen, wir freuen uns drauf. Lege los, Nils.
Nach neunjähriger Verbannung in die Bedeutungslosigkeit war Chemie 1963 plötzlich wieder da. Tausend Chemiefans feierten den Rest von Leipzig und Alfred Kunze, der mit diesem Erfolg selbst zur Legende wurde.
So, eine Truppe noch. Wirklich eine Truppe, der.
Männer, ein herzliches und tiefen Kunden und Dank.
Wir haben alles gut.
Na, dann nehme ich euch mit zum 13. Oktober 1963. Da ist der SC Motor Jena läuft zu Gast. Und 25.000 Leute im Georg-Schwarz-Stadion haben eine unveränderte Chemiemannschaft im Vergleich zur Vorwoche gesehen zum Stadtderby-Sieg. Und zwar namentlich nochmal Günther, Herzog, Walter, Hermann, Krause, Slaby, Pacholski, Richter, Scherbart, Bauchspieß und Behler natürlich trainiert. Von Alfred Kunze, auch bei Motor Jena natürlich bekannte Namen dabei, die Ducke-Brüder beispielsweise oder auch im Tor Holger Fritsche. Und auf der Bank einer der vermutlich legendärsten Trainer der DDR, Georg Buschner, der im Vorjahr mit Motor Jena erstmalig Meister geworden ist, sollte es dann später auch noch zweimal werden. Georg Buschner, geboren 1925, hat dann 6 Jahre lang für Motor Jena gespielt, 146 Spiele gemacht und dann nahtlos den Weg auf den Trainerstuhl gefunden, dort für 12 Jahre lang KZ Jena gecoacht, später dann DDR-Nationalmannschaftstrainer. Wie gesagt, dreimal Meister, einmal Pokalsieger geworden der Zeit, gilt als Mentor vom großen Hans Meyer, der ihn dann 1968 als Assistenten betreut hat. Und der saß hier in Leutsch auf der Bank neben Alfred Kunze, also ein echtes, ja, Trainer-Fuchs-Duell, wie man es auch immer nennen möchte. Genau, Motor Jena, wie gesagt, Vorjahresmeister, bisher mit Platz 6 nach 6 Spieltagen eher enttäuschend als Vorjahresmeister, das war nicht der Anspruch. Und auch diesmal konnten sie den nicht wirklich erfüllen, denn sie haben in Leutsch 2-0 verloren Tore von Bernd Bauchspieß und Lothar Pacholski in der 73. und 88. Minute. Wenn man der FUBO vertraut, leider keine Torbeschreibungen. Allerdings haben wir wieder mit einer sehr konzentrierten, geschlossenen Mannschaftsleistung, mit einer hohen Zweikampfquote, an gewonnenen Zweikämpfen, besser gesagt, mit der Konsequenz und der Robustheit uns durchsetzen können. Möchte dann mal wieder ein FUBO-Zitat hier euch zu Herzen geben von Horst Friedemann. Der schrieb: Doch die von Spiel zu Spiel deutlich sichtbarer werdenden spielerischen Fähigkeiten der Chemie-Elf dürften im Laufe der Zeit den betont kämpferischen Charakter der Chemie-Aktion zurückdrängen. Vorerst aber bestimmen sie jede Begegnung und sind letztlich auch die Ursachen für die überraschenden, aber nicht unverdienten Erfolge, die Chemie einfährt. Chemie spielte seine Partner nicht aus, Chemie zwang sie durch großartigen Kampfgeist in die Knie. Das gelang gegen den Ortsrivalen, das gelang auch diesmal gegen den oftmals enttäuschenden Meister recht eindrucksvoll.
Sie haben quasi dann schon so ein bisschen so ein Turnaround, oder? Ich meine, am Anfang die ersten Spiele war es ja, Chemie kämpfen sich ja so, sieht unglücklich aus, spielen scheiße und eigentlich dürfen sie das Ding gar nicht gewinnen. Und jetzt sind Tabellenführer, schlagen den Meister und dann auf einmal dreht sich der Wind in der Berichterstattung. Das ist ja wie heute.
Die da oben. Und Chemie ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen nach 7 Spielen mit 4 Siegen und 3 Unentschieden. Damit weiterhin auf Platz 1 mit 11:3 Punkten nach damaligen Punktesystemverfolger ist der ASK Vorwärts Berlin dahinter Empor Rostock. Und Motor Jena fällt dann nochmals nach hinter auf Platz 7. Was ich bisher noch gar nicht mal in Fokus genommen hat, sind die Torschützen. Und die sind eigentlich ziemlich interessant. Und zwar tummeln sich dann nach 7 Spielen mit 5 Treffern jeweils 3 Spieler auf den ersten Plätzen. So, das ist einmal Küdde Nachtigall von eben erwähnten Vorwärts Berlin, Gerd Backhaus von Lok Stendal, meiner Recherche nach nicht verwandt mit Heiner Backhaus, und Rolf Steinmann von Karl-Marx-Stadt, der der Vater von Rico Steinmann ist.
Ja!
Und dann kommt auf Platz 4 schon Dieter Scherber mit 4 Treffern und auf Platz 10, also geteilt mit mehreren Spielern, Bernd Bauchspieß mit 3 Treffern.
Aber Nils, kennst du Rico Steinmann?
Ich kenne Rico Steinmann noch, ja, der hat ja auch noch bis in die 90er gespielt.
Da war es.
Und ich dachte bis vor noch, dass der Vater von Matti Steinmann auch ehemals Chemnitz und Hamburg SV ist. War aber nicht so. Habe ich mich getäuscht.
Okay.
Also keine Sorge, ich kannte Rico Steinmann nicht.
Ja, Jonas, du enttäuschst mich nicht.
Er hat 97 nach Enschede gewechselt, woher soll ich den kennen? Da war ich erst.
Rico Steinmann war mal, galt als eines der größten Talente im DDR-Fußball. Für den kam die Wende auf jeden Fall so zum falschen Zeitpunkt. Der hat dann ein paar Länderspiele für die DDR noch gesammelt, war dann aber so ein bisschen zu jung, hat den Umbruch nicht so richtig geschafft. Und dann ist er irgendwann nach Enschede gegangen und hat da aber noch so einen tollen Karriereherbst hingelegt, aber fernab der deutschen Öffentlichkeit.
Ich meine, gut, also wenn ich jetzt gerade offen habe, aber gut, das wird auch ein bisschen zu weit vielleicht, aber ja. Ich meine, 139 Bundesligaspiele für Köln gemacht, also war jetzt auch nicht ganz so schlecht nach der Wende.
Ja, so, ja, so, ja, ja. Nee, aber galt als ein sehr, sehr großes Talent quasi. Und das, ich, aber da der Name das führt jetzt in der Tat zu weit.
Ja, ja, ja. Aber wir sind doch gerade in der Geschichtsstunde.
Nein, ich finde das super. Ich finde das, ihr wisst ja, ich liebe das. Und wir haben ja heute hier eingeleitet mit der kleinen Eilenburger Bonnerischen Fußballdynastie der Majetschaks. Und da kann man jetzt hier schon nochmal auf dieses Thema ganz kurz zurückkommen.
Wahrscheinlichkeitshalber noch, die Liga hat dann wieder 2 Wochen Länderspielpause gehabt. Ungarn hat gegen die DDR-Nationalmannschaft gespielt. Das war auch groß bereits in der FUBO und auf der Titelseite. Das heißt, nächste Woche pausieren wir die Rubrik und dann geht es auswärts nach Rostock zum SC Empor.
Aber ich kann mal, kannst du ja mal, wenn du, wenn du Lust hast oder wenn ich Lust, Zeit oder auch mal so gucken, bei Länderspiele, waren da Chemiker dabei? Also hatten Bernd Bauchspieß da auch
drüber geschossen? Können wir auch mal gucken nächste Woche.
Vielleicht erfahrt ihr nächste Woche mehr.
Mein Tipp wäre kaum, ja? Also kaum bis nicht oder wenig. Aber das müssen wir mal, Nils, find das mal bitte raus.
Krieg mal hin.
So, danke für die Geschichtsstunde. Nils, wir freuen uns auf nächste Woche und die Nationalmannschaftsspiele. Und damit kommen wir zu unserem Ausstieg aus dieser Sendung. Wobei, müssen wir noch Kicktipp machen, wenn die Frauen gespielt haben.
Ja, können wir machen. Ist ja schnell in diese Woche.
Haben wir auch richtig gut vorbereitet.
Wie alles, wie immer.
Wie alles an dieser Sendung.
Ja, ist halt so. Wenn ich einmal krank bin, um es nochmal zu erwähnen, dann...
Ja, da fällt der ganze Laden auseinander.
Ja, kein Problem, nichts mehr. Kein Problem. Ja, die Top 3 hat sich ein bisschen umdisponiert. Platz 1 ist jetzt Rena Hoffmann, die Ersatzkeeperin der Frauenmannschaft. Die hat 4 Plätze gut gemacht und damit Lara Erna Krause auf Platz 2 verdrängt. Ich dann mit nur noch Dritter auch einen Platz gefallen und Viktoria Ida Meyers auf Platz 4 gefallen. Alles aber sehr eng beieinander. Spieltagssiegerin ist auch Rena geworden mit 14 Punkten, nebenbei gemerkt. Und Jonas müssen wir natürlich noch finden.
Platz 21,
Jonas 3 Plätze ist ja noch Platz geklettert. 21, ja. 8 Punkte gemacht diesen Spieltag. Ich 11, trotzdem bin ich gefallen, Jonas geklettert. So ist das Leben manchmal. Aber nächste Woche sieht es schon wieder anders aus.
Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, auf Heidenau zu tippen, damit zu verlieren. Gut, dann noch Medientipps. Hinten raus. Einen hatte ich schon quasi angeteasert, deswegen gebe ich mal weiter an
Nils. Ich habe auch 2. Einen etwas politischeren, eigentlich sind beide politisch, zumindest indirekt. Aber mein Hauptmedientipp ist diesmal eine Terra-X-Doku, die schon etwas älter ist, von vor 1,5 Jahren, ist aber so aktuell wie eigentlich noch nie. Und zwar, worum geht es im Nahostkonflikt, wo einfach eine Doku nochmal erläutert wird, worum es genau geht im Israel-Palästina-Konflikt. Ich bin ehrlich, ich blicke da nicht bei jedem exakten Themengebiet 1:1 durch. Es geht sicherlich vielen so. Das ist ja auch wahrscheinlich der komplexeste Konflikt zwischen Ländern, den es überhaupt gibt zurzeit oder den es jemals gab. Dementsprechend diese 20-minütige Dokumentation fasst das alles sehr gut zusammen und berichtet halt neutral über die Fakten, die halt dort gegeben sind. Ja, wie gesagt, falls ihr euch etwas unwissend fühlt, was ja bei der Berichterstattung zurzeit durchaus vorkommen kann, wenn ihr nicht so ein Thema drin seid, dann kann diese Kurzdoku Abhilfe schaffen. Und noch ein kleiner herzerwärmender Ausstieg. Der MDR hat eine kleine 2,5 Minuten Doku über den FC Halle Neustadt gemacht, die dort ja im Jugendfußball Toleranz und Integration leben. Und da kam auch die Trainer zu Wort, die gerade etwas Sorge haben, dass das Ehrenamt zu kurz kommt, dass nicht genug Leute finden und trotzdem diese Kids halt irgendwie Perspektive brauchen und irgendwie einen Ausgleich zum normalen Alltagsleben im sozialen Brennpunkt in Halle. Dementsprechend auch ein bisschen wehmütig, aber trotz allem ein sehr, sehr schönes, süßes Video mit coolen Kids da. Dementsprechend kann man nur mal sagen, engagiert euch gerne ehrenamtlich, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt. Es hilft den Verein und ja, kann euch auch selbst sehr viel geben.
Ich habe dann noch 2 kleine Sachen. Also eine Sache ist ein bisschen kleiner, die andere dauert ein bisschen länger. Und zwar ist es ein Video vom Norwich City FC anlässlich des World Mental Health Days. Was ich gar nicht spoilern möchte, sind also 2 Minuten lang, werden wir verlinken. Geht um mentale Gesundheit logischerweise und da ein bisschen aufeinander aufzupassen, ein Aufruf, der total gut gemacht ist. Einfach mal angucken, um so zu wissen, was für Klischees es gibt, zum Beispiel über das Thema Depression und wie falsch die sein können. Finde ich ein gut gemachtes Video, was an dem Tag auf jeden Fall auch viral ging und mich positiv überrascht hat. Genau. Das, wie manche Fußballvereine dann doch ihre Reichweite für coole Themen nutzen. Apropos Reichweite und Fußball, kommen wir vielleicht zum teilweise bekanntesten Fußballer der Welt und einer Dokumentation, die über ihn gedreht wurde von Netflix. Die David oder Beckham Doku, also einfach das Beckham ist der Name, dann geht es um das Leben und Wirken und von David Beckham. Also hat so verschiedene Komponenten, die ganz cool sind. Also zum einen sollte die der Öffentlichkeit, die Beziehung zu Victoria Beckham, was er für ein Typ ist, was ich irgendwie sehr überraschend fand, weil dafür, dass ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo man ihn ja doch immer gescholten hat als so einen total abgehobenen irgendwas Wichser-Typen, bla, was wahrscheinlich auch daran lag, dass er Röcke getragen hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, total befreiend irgendwie, also Nils rollt mit den Augen, also das David Beckham wurde angegriffen, weil er halt so feminin rumgelaufen ist und das, weil das Fußballbild dieser Zeit war und das halt nochmal 20 Jahre später zu sehen, was da damals abging, wo man noch teilweise Teil davon war, weil, ne, man ist ja auch irgendwie homophob sozialisiert teilweise, ne, war auf jeden Fall nochmal ein guter Selbstspiegel vorhalten. Dazu, was mich am allermeisten natürlich angemacht hat, war so dieses, oh, guck mal, wer da aufläuft, guck mal da und welche Spieler da, weil das ja quasi auch so die Zeit ist, wo ich mit FIFA-Spielen angefangen hatte und irgendwie auch alle noch kannte, die da in diesen hohen Ligen gespielt haben. Ganz viel so spät 90er, früh 2000er Vibes, was ja auch so eine, da war der Profifußball noch in Ordnung. Spoiler, nee, war er nicht. Bastian hebt den Finger?
Ja, dann kommen wir doch gerne zu meinem Medientipp, weil ich nehme diese Vibes jetzt auf, die du gerade beschrieben hast, von den 90ern und den 2000ern. Das passt super zu meinem Medientipp und ich freue mich schon den halben Tag wirklich darauf, auf diesen Moment, weil ich durfte mir heute einmal wieder einen Medientipp leihen. Ich winke jetzt einmal rüber über die Rummelsburger Bucht und da ist Treptow und dort sitzt Benny und Benny ist auch treuer Hörer. Und hat mich schon oft mal mit persönlich mit einem Medientipp versorgt, aber bislang hat es noch nie so richtig geklappt. Und aber heute hat er mir was geschickt, was mich dermaßen abholt. Und da sind wir nämlich in den 90ern und in den 2000ern. Also liebe Grüße, Benny, ein Leidensgenosse, ein Weggefährte. Er sitzt auch hier, er lugert hier auch in Berlin rum und fährt hin und wieder oder wahrscheinlich viel öfter als ich zur Chemie. Und ja, es geht um eine Dokumentation, die in eurem Heimatsender gelaufen ist oder dort produziert wurde, nämlich vom MDR. Und die Dokumentation heißt Generation Crash, wir Ost-Millennials. Die ist seit, Jonas kennt die vielleicht auch schon, die war schon im Sommer in der Mediathek, läuft jetzt aber auch gerade im linearen TV. Ich glaube, deshalb ist das auch hochgespült worden. Und holt mich deshalb genau ab, weil die im Prinzip die Geschichte meiner und auch Jonas Generation erzählt, nämlich diejenigen, die quasi in den späten DDR-Jahren geboren wurden und dann quasi, das war der Crash, sozusagen in den 90ern und in den 2000ern erwachsen geworden sind. Also quasi um das, in den frühen 2000ern erwachsen geworden sind. Und das ist ja im Prinzip, wenn man so will, eine vergessene Generation tatsächlich, weil man eigentlich fast schon zu jung ist, um die DDR noch mitbekommen zu haben und aber auch nicht klassischerweise eine Nachwendegeneration ist, sondern man ist ja eigentlich mittendrin in dieser Generation. Und da gibt es super spannende Protagonisten, unter anderem den Rapper Zugezogen Maskulin, eine Soziologin, die ein Buch geschrieben hat, Dunkeldeutschland, weitere Künstler, Musiker, also eher so Kulturschaffende, die sich mit diesem Thema schon sehr differenziert auseinandergesetzt haben. Ich habe bislang nur Ausschnitte gesehen, waren aber alles sehr vielversprechend. Und der Macher ist ebenfalls ein Ossi, Nils Werner, Jahrgang 71. Und der ist aufgewachsen im thüringischen Mühlhausen natürlich. Und ist ein super Format, das dann auch hinterlegt ist mit Originalaufnahmen aus den 90ern, also dokumentarischen Aufnahmen aus den 90ern und 2000ern. Gerade die 90er, die man ja heute gemeinhin als Baseballschlägerjahre bezeichnet. Also das ist etwas, was ich super spannend finde. Und die Doku hat den Anspruch, dann ein Psychogramm der Generation Crash zu schreiben. Ich finde auch diese Zuschreibung ganz gut, diese Bezeichnung. Und möchte das allen ans Herz legen.
Weiß ich, was ich gleich mache. Und danke euch für eure Zeit. Freue mich auf unsere nächste Folge mit 3 Punkten gegen Eilenburg. Mal danke an Toni Majacek, der nicht mehr da ist. Und wir stellen uns online.
Vince Remus, Scheiß Eilenburg.
Bleibt stabil.